Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die iranische Filmemacherin Sebide Farsi und ihre Filme für die Freiheit. Die Steuererklärung als Theateraufführung. Das Aus für die in Zügen millionenfach gelesene Zeitschrift DB Mobil. Und der spektakuläre Raub eines Goldschatzes aus einem bayerischen Museum. Unsere Themen in dieser Fazitstunde. Eine Münze 100 Kilo schwer wurde 2017 aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen. Bis heute ist diese Goldmünze Big Maple Leaf nicht wieder aufgetaucht. Nicht eine große, sondern 450 kleine Münzen, wahrscheinlich ähnlich wertvoll, wurden jetzt aus einem Museum im bayerischen Pfaffenhofen an der Ilm gestohlen. Ein Schatz aus der Zeit der Kelten, 3. Jahrhundert vor Christus. Über die Einzelheiten dieses spektakulären Kunstraubes, soweit bekannt, wird uns nun Michael Watzke informieren. Er ist live zugeschaltet. Herr Watzke, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Wie ist denn dieser spektakuläre Raub abgelaufen? Ist das schon zumindest in Umrissen klar?
Man weiß noch nicht viel, aber das, was man weiß, klingt wie der Plot eines Riffifi-Thrillers oder Hollywood-Heist-Movies. Unbekannte waren in den frühen Morgenstunden, heute Morgen zwischen 4 und 5 Uhr, in das angeblich gut gesicherte Museum eingebrochen, hatten mehrere Vitrinen eingeschlagen, den Goldschatz und auch noch ein paar weitere Münzen an sich gerissen und waren damit geflüchtet. Eigentlich hätte dieser dreiste Raub sofort bei der Polizei in Manching oder Pfaffenhofen Alarm schlagen müssen, tat er aber nicht, denn ebenfalls in den Morgenstunden hatten Unbekannte einen wichtigen Knotenpunkt der Telekom lahmgelegt, mehrere Glasfaserkabel durchgeschnitten. Mhm. Das legte den Datenverkehr in ganz Manching lahm. Höchstwahrscheinlich waren die Räuber und die Sabotierer identisch. Das Kelten- und Römermuseum äußert sich bisher nicht zu den Erkenntnissen. Aktuell ist es geschlossen und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben.
Was weiß man denn über die Sicherungsmaßnahmen dieses Museums?
Angeblich soll es wie ein Hochsicherheitstrakt geschützt gewesen sein. Das Museum war ja quasi um diesen Goldschatz herum gebaut worden. Denn man hat es damals gebaut für 10 Millionen Euro, als der Goldschatz 1999 gefunden wurde. Das Museum hat fast eine 500.000 laufende Betriebskosten pro Jahr. Man kann also davon ausgehen, dass die Sicherungsmaßnahmen schon groß waren. Ich war vor einigen Jahren mal in dem Museum. An was ich mich erinnere, sind viele Kameras, die dort platziert waren. Aber was mich jetzt überrascht, muss ich sagen, ich bin damals davon ausgegangen, dass dieser Schatz gar nicht das Original war, sondern eine Kopie. Und ich muss auch sagen, dass ich überrascht bin, dass man einen solchen Schatz, den man relativ leicht kopieren könnte, denn diese Goldmünzen sind nicht besonders handwerklich kompliziert. Da sind einfach so kleine Stempelchen drin. Also die hätte man wahrscheinlich auch leicht kopieren können. Dann hätte man jetzt nicht das Problem, dass man vielleicht, wenn man Glück hat, die Räuber findet. Aber den Schatz wird man wahrscheinlich nie finden, denn den werden die Räuber sicherlich bald einschmelzen, um ihn dann als Gold für den Materialwert verkaufen zu können.
Also die Originale sind gestohlen. Wie kann man denn den historischen Wert dieses Schatzes beschreiben?
Also Rupert Gebhardt, der leitende Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung in München, hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, Zitat, ich könnte heulen. Der Verlust für die Wissenschaft ist immens. Das war ein einzigartiger Schatz und ein einmaliges Dokument. Man muss dazu sagen, Manching ist eine der größten Keltensiedlungen nördlich der Alpen. Dort sind viele Funde gemacht worden, die ja auch im Keltenmuseum ausgestellt sind, zum Beispiel auch Boote. Aber der Höhepunkt war natürlich dieser Schatz. Der ist nicht nur eindrucksvoll, wenn man ihn anschaut, sondern der sagt auch viel über das Verhältnis der Kelten zu den anderen Bewohnern in der damaligen Zeit, einige Jahrhunderte vor Christi Geburt, also über das Verhältnis zum Beispiel zu den Bojern und anderen böhmischen Stämmen. Das ist nun wahrscheinlich unwiederbringlich fort.
Was sagt die Polizei? Ist sie noch unwissend oder tut sie so, als sei sie unwissend?
Ich glaube, dass sie vielleicht schon einige Dinge weiß, aber noch nichts sagt. Jedenfalls hat das Landeskriminalamt den Journalisten bisher keine weitergehenden Dinge gesagt, als das, was ich jetzt bisher Ihnen sagen konnte.
Was denken Sie denn, Herr Watzke? Besteht Hoffnung, dass der Schatz irgendwann wieder ins Museum zurückkehrt? Sie haben es eben schon angedeutet. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß.
Ja, Sie hatten ja schon die Maple Leaf Goldmünze, Riesengoldmünze aus dem Bode-Museum erwähnt. Die wird wahrscheinlich auch eingeschmolzen worden sein. Jedenfalls ist sie nie zurückgekehrt. Man hat nur Goldstaub gefunden bei den sogar verurteilten Tätern, die das ja wohl zersägt haben. Auch die Juwelen aus dem Dresdner grünen Gewölbe sind bisher nicht wieder aufgetaucht, sind wahrscheinlich auch unwiederbringlich weg. Und so fürchte ich, wird es auch bei diesem Keltenschatz sein. Man wird ihn dann vielleicht kopieren. dokumentieren, sodass man ihn in diesem Museum präsentieren kann in Zukunft. Denn ohne diesen Goldschatz der Kelten ist das Kelten- und Römermuseum eigentlich, naja, ich will nicht sagen, es macht dann keinen Sinn mehr, aber der Höhepunkt dieser Ausstellung und alles, was um darum herum gebaut wird, ist dann weg. Und das wäre sehr schade. Für die Wissenschaft ist es sowieso ein großer Verlust und man muss sich wirklich fragen, ob die Sicherungsmaßnahmen in deutschen Museen ausreichen oder ob man da mehr investieren muss.
Also wieder ein spektakulärer Diebstahl. Der Raub von 450 keltischen Goldmünzen aus dem Manchinger Kelten- und Römermuseum im Bayerischen Pfaffenhofen an der Ilm. Die Hintergründe von Michael Watzke. Herr Watzke, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Die iranische Filmemacherin Sepideh Farsi wird morgen in Berlin an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz einen Filmabend präsentieren. Sie zeigt zwei ihrer Filme, unter anderem ganz aktuell Zusammenschnitte von Handyvideos, die in diesen Tagen während der Proteste im Iran entstanden sind. Seit 1984 konnte sie zwischen Teheran und Paris pendeln, seit 2009 allerdings kann sie nicht zurück in ihre Heimat und lebt nun also im französischen Exil. Wie die Filmemacherin arbeitet, welche Herausforderung die aktuelle Situation für Sie als Künstlerin ist, das wird sie uns nun berichten. Guten Abend, Frau Farsi.
Guten Abend.
Morgen zeigen Sie zwei Ihrer Filme, Teheran Without Permission von 2009 und Daughters of Iran, mit denen Sie die gegenwärtigen Proteste im Iran dokumentieren. Zwischen diesen beiden Filmen liegen 13 Jahre. Was verbindet denn diese beiden Produktionen?
Die Verbindung ist die politische Widerstand, die iranische Gesellschaft gegen die Regierung. Und es ist auch, dass beide hauptsächlich oder ganz mit Handys gedreht, beide Filme. Da ist ein Grund, weil Zensur ist etwas sehr Deutliches in die iranische Gesellschaft. Und wir leben das als Künstler, Filmemacher. Und wir leben das aber auch als, wie sagt man, Citizens.
Als Bürger.
Bürger, genau. Und verzeihen mein Deutsch, es ist ein bisschen limitiert.
Das klingt sehr gut.
Danke Ihnen. Deswegen haben wir auch keinen freien Journalismus. Und in 2009, nach dem Wahl, waren alle ausländischen Journalisten rausgeschmissen aus dem Iran in zwei Tage nach dem Wahl. Und da sind nur die iranischen Journalisten geblieben. Die hatten kein Recht, die Proteste zu dokumentieren. In dem Moment plötzlich haben alle Bürger angefangen, die Proteste mit ihren Handys verfilmen und die raus auf die Social Media schicken. Die ganze Welt hat die Bilder bekommen, die wir sonst werden nie sehen haben, von aller Gewalt und so. Und das hatte ich schon in meinem Film Teheran Without Permission gemacht, weil ich wollte das ohne Erlaubnis machen, um freier zu sein, zu drehen.
Ich kann mir vorstellen natürlich, dass eine Filmemacherin viel lieber mit einer Kamera, mit gutem Licht, mit einem guten Ton arbeiten würde. Jetzt also diese beiden Arbeiten mit dem Handy. Welche Vorteile, welche Nachteile hat denn das Film mit dem Handy?
Ja, klar, das Bild ist, also von Qualität her, ist limitiert. Natürlich, auch wenn das Bild ziemlich schlecht ist am Moment, aber der Vorteil ist, dass erstens in so einer Gesellschaft, wo alles verboten ist, also als Filmemacherin können mit einem Handy als normale Bürger auf die Straße laufen und Filme machen, wo man das sonst nicht machen kann.
Das ist also sehr unauffällig.
Ja, genau. Und zweitens, die Entfernung zwischen ich als Filmemacherin und die Leute, die ich verfilmt habe, war niedriger durch diese also kleine Kamera, weil ich hatte es immer gesagt, ich mache einen Film, ich mache einen Dokumentar. Das war sichtbar und das war klar, vollkommen klar. Ich habe es nicht versteckt für die Leute. Aber trotzdem, nach einer kleinen Zeit, man hat diese kleine Kamera vergessen und die Leute, es war ihnen bequemer und sie waren natürlicher und hatten mehr so diese, wie kann ich das sagen, mit natürlich vor meiner Kamera.
Ja.
Das ist ein sehr großer Vorteil.
Das war 2009, Frau Farsi, wie Sie das gefilmt haben. Jetzt
2008, Entschuldigung.
2008.
Aber dann Schnitt und 2009 war der Film fertig.
Und seitdem konnten Sie dann aber nicht mehr in den Iran reisen. Und jetzt also diese neue Arbeit von Ihnen, diese neue Produktion, da greifen Sie also in Anführungsstrichen auf fremdes Filmmaterial zurück. Wie kommen Sie denn an dieses Material überhaupt heran?
Durch die Internet, diese Citizen-Journalismus, ist immer da und die Leute filmen alles, was auf der Straße passiert, Gewalt, Proteste, und sie schicken das raus durch die Medias und wir bekommen das durch Twitter und WhatsApp und so weiter. Und sie machen das so, dass das Welt sieht, was im Iran passiert.
Also einerseits das schnelle Filmen und Veröffentlichen, dann die unglaubliche Vielfalt auch der Perspektiven durch die ganz unterschiedlichen Menschen, die diese Aufnahmen machen. Und andererseits allerdings stellt sich natürlich auch die Frage nach der Authentizität. Welche Probleme entstehen denn dadurch? Man muss ja auch wissen, ob diese Filme, ob das, was man sieht, ob das echt ist.
Das stimmt. Man passt schon auf. Sie haben recht. Und es passiert manchmal, dass wir kriegen Filme. Es ist sehr stark. Irgendwie scheint es merkwürdig. Oder man liest in einem Twitter-Account oder so in einer Nachricht. Man muss aufpassen, das stimmt nicht und so. Man macht Forschung. Man sucht in andere Accounts und so, um zu sehen, ob es wahr ist oder nicht.
Lassen Sie uns doch, Frau Farsi, einen Schlenker machen zum Fußball, zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, gestern hat die iranische Fußballnationalmannschaft bei der iranischen Nationalhymne nicht mitgesungen. Und dies wurde als Protest gegen die iranische Regierung, gegen das iranische Regime gewertet. Das zumindest ist unsere Interpretation. Was glauben Sie denn, wie wurde diese Verweigerung im Iran aufgenommen?
Positiv schon, würde ich sagen, aber ich glaube, die Leute im Iran erwarteten eine höhere Zeichen, weil bevor sie wegfahren an dieser Reise, hatten sie ein Treffen mit Herr Raisi, der iranische Präsident. Das haben die Iraner nicht gemocht. Da war eine starke Inszenierung und natürlich, das war unter Druck gemacht. Das verstehen alle. Aber ich glaube, die Iraner in diesem Moment, wo diese Gewalt ist sehr stark und Repression ist sehr, sehr stark und schlimm in Iran, sie erwarten stärkere Signale und Zeichen von alle. Zum Beispiel, Sie haben sicherlich gehört auch die Geschichte von Elnaz Jacobi. Sie ist eine, wie sagt man, Kletterin.
Ja.
Und sie hat ihre Schleier weggenommen, hat ohne Schleier geklettert. Und dann war sie festgenommen, ist sie verschwunden für 2 Tage, bis sie zurück war in Iran. Das war ein sehr starkes Signal. Und dann war sie verpflichtet zu sagen vor Fernsehkamera, dass sie hat es zufällig und aus Fehler aus Versehen, also ihre Schleier. Aber der erste Schritt war so stark, alle wussten, dass diese Fernsehinterview war verpflichtet.
Ja, noch ein ganz anderes Thema, nochmal zurück auf die Filmszene, die iranische Filmszene, Frau Farsi. Im Juli haben wir hier in Fazit mit dem ehemaligen Leiter der Berlinale, mit Dieter Koslik, gesprochen. Und zwar über die Verhaftung von Jaffa Panahi, Mohammad Rasulov und Mostafa Al-Ahmad. Und ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, haben wir seitdem nichts wieder von diesen Künstlern, iranischen Filmkünstlern geredet. Wissen Sie, wie es denen geht? Sitzen die noch im Haft?
Sie sind noch im Haft. Wir hatten Nachrichten von Jaffa Panahi und Rasulov, die sind in die gleiche Zelle zusammen. Ihnen geht's gut, also gut, so gut wie es geht im Gefängnis. Ja. Sie wissen, dass wir hatten eine große Feuerausbruch in Evin. Und sie sind auch da, aber nachdem hat man Nachrichten von ihnen, wobei man weiß, dass sie gesund sind, aber leider immer im Gefängnis. Wir haben 16.000, das ist eine sehr große Zahl, also das ist unglaublich und ich glaube, da sind mehr noch, so viel wissen wir, also wir haben die Namen, aber da sind sicherlich mehr noch.
Die iranische Filmemacherin Sabideh Farsi, sie wird morgen in Berlin an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz einen Filmabend präsentieren mit 2 ihren Filmen, auch ganz aktuellen Arbeiten. Frau Farsi, herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Auch wenn ich mich wieder und wieder über die Deutsche Bahn ärgere, ich liebe das Bahnfahren. Nach Möglichkeit sitze ich in Fahrtrichtung rechts und schaue, was ich so vom Zug aus beobachten kann. Wald und Wiesen, Städte, Tiere, Industriegebiete oder am Himmel auch mal ein Flugzeug. Und immer wieder greife ich auch zu einer Zeitschrift, die kostenlos ausliegt, DB Mobil. Wie viele tausende Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer täglich blättere ich in dem Magazin und nun alles vorbei. In wenigen Tagen erscheint das Dezemberheft, die letzte gedruckte Ausgabe von DB Mobil. Und damit geht eine 21-jährige Geschichte zu Ende. 261 Ausgaben wurden gedruckt. Was das bedeutet, das möchte ich nun mit einem Autor besprechen, der schöne Artikel in dieser Zeitschrift veröffentlicht hat und der durch sein fabelhaftes Buch Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen seine Liebe zu dieser Art der Fortbewegung beschrieben hat. Guten Abend, Jaroslav Rudisch.
Guten Abend, hallo aus Dresden.
Was haben Sie denn empfunden, als Sie gehört haben, dass es diese so ungemein populäre Zeitschrift nicht mehr geben wird in ihrer gedruckten Fassung?
Ich war unglaublich traurig. Ich habe die Nachricht gestern per E-Mail bekommen. Die Redaktion hat alle Autoren angeschrieben, die für die Zeitschrift geschrieben haben. Und ich war einfach unfassbar traurig. Also ich kann mir das in der Tat gar nicht vorstellen, dass es vorbei ist, weil ich verbringe wirklich sehr viel Zeit im Zug. Ich fahre vielleicht so 70, 80, 90.000 Kilometer im Jahr, manchmal auch mehr. Und dann ist natürlich das Magazin wirklich ein Begleiter.
Eine Reichweite von 1,15 Millionen Leserinnen und Lesern. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich viel. Was kann das Motiv sein, so etwas einzustellen? Haben Sie da eine Vermutung?
Naja, wahrscheinlich die Druckkosten, Papierkosten. Sicher sind auch andere Magazine davon bedroht. Also das ist wahrscheinlich der Grund. Ich weiß nicht, ob das die Leser an sich sind. Also es wird immer wieder doch gerne mitgenommen und auch gelesen. Also ich habe stapelweise das Magazin auch zu Hause. Ich habe mich immer auf die Reportagen gefreut. Und immer wieder habe ich gerne auch über die DB-Flotte gerne gelesen, ob sich was geändert hat, ob es neue ICs auch kommen. Und ich kenne tatsächlich auch Leser außerhalb von Deutschland, die das gerne immer wieder gelesen haben. Zum Beispiel mir fährt ein Lokführer von der tschechischen Bahn, der die Eurocities fährt zwischen Dresden und Prag und zweisprachig ist, wie alle Lokführer auf dieser Strecke. Ich habe ihn porträtiert, Pavel heißt er, also für das Magazin, als ich über diese unglaublich schöne Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag geschrieben habe. Und der weiß es auch schon, wie schnell sich diese Nachricht auch verbreitet. Der weiß es auch schon und er war auch sehr traurig, als er das erfahren hat, weil der hat das Magazin gerne mitgenommen und hat dabei gerne, also mit dem Magazin gerne, seine Deutschkenntnisse verbessert.
Kino auf Schienen war Ihre Reportage damals überschrieben in der DB Mobil. Herr Rudisch, das ist ja schon ein sehr guter Titel auch.
Ja, das ist tatsächlich eine Zugfahrt. Ne? Also ich glaube, wenn man im Zug sitzt, hat man sehr viel Zeit für sich, für die Landschaft, für die Strecke. Und ich mag auch, wenn die Züge nicht unglaublich so schnell fahren, nicht so schnell rasen, damit man die Landschaft auch hinter den Fenstern für sich entdecken kann. Ein Psychiater in Zürich hat mir mal erzählt, er hat das manchmal seinen Patienten, seinen Klienten empfiehlt. Wenn es ihnen nicht gut geht, fahren Sie bitte Zug. Also gerne schon eine große Reise durch die Schweiz. Das tut wirklich der Seele gut. Und dabei eben, wenn man dazu was zu lesen hat, geht auch, der sagt auch kein Handy, also kein nichts Mobiles. DB Mobil wird es weitergeben, digital und so, aber das wird schon anders.
Und vielleicht auch nicht auf den Expressstrecken. Also Sie haben das, glaube ich, mal Lieblingsnebenbahnen genannt.
Genau, ja klar, da sind schon so, die schönsten Strecken sind natürlich die langsameren Strecken, wo man wirklich viel Zeit verbringen kann.
Aber Bummelzug hat man dazu mal gesagt.
Genau. Aber tatsächlich, ich weiß, immer wenn was von mir, also sind so zwei größere Geschichten von mir im Magazin erschienen. Und da haben sich wirklich auch später, wochenlang später, sogar monatelang später bei mir Leser gemeldet, die eben zum Beispiel diese eine Geschichte über diese Bahnstrecke von hier aus Dresden, von Dresden nach Prag gelesen haben. Und das passiert einem auch nicht so oft. Also da habe ich auch gemerkt, okay, das wird tatsächlich gelesen.
Ich gebe zu, dass ich immer wieder mit einer gewissen Vorsicht auch das Heft angefasst habe. Keine Ahnung, ob 10, 50 oder 100 Menschen vor mir da schon drin geblättert haben. Könnte denn die digitale Ausgabe DB Mobil, die es ja im neuen Jahr geben wird, könnte die Lektüre unter hygienischen Aspekten vielleicht etwas unkomplizierter machen?
Ja, also wir haben die alle natürlich ein Handy und sowieso haben viele jetzt auch die Zeitungen, Tagespresse und die Magazine jetzt auch alle. Da sieht man einfach im Zug, dass Leute immer mehr einfach die Zeitungen auch digital lesen. Das also sicher wird es auch weiter Leser geben, aber ich glaube, es ist doch, das ist tatsächlich ein Bruch. Ne? Also wir Eisenbahnmenschen, wie wir uns nennen, wir müssen was überlegen natürlich, wie wir das in der Tat dann zelebrieren oder nicht zelebrieren. Das ist wirklich, wird richtig ein trauriger Tag, dieser erste Tag im Januar, wenn wir zum ersten Mal wieder mit dem Zug losfahren. Und plötzlich wird es diese Zeitschrift nicht mehr geben. Das wird ein trauriger Tag für alle Eisenbahnmenschen.
Herr Rudisch, Sie haben sich als Eisenbahnmensch bezeichnet, aber ein Eisenbahnmensch ohne Spezialinteressen. Kann man das so sagen?
Ne, tatsächlich, da sagt ein Freund von mir, es gibt nämlich unter den Eisenbahnmenschen gibt es viele so Tunnelmenschen und Brückenmenschen und Schrankenmenschen.
Fahrplanmenschen.
Also ja, genau. Oder Bahnansagenmenschen oder Bahnhofsuhrenmenschen. Und dann ein Freund von mir macht sich ein wenig Sorgen um mich, dass ich eigentlich ganz langweiliger Eisenbahnmensch bin, ohne Spezialisierung. Ja. Aber ich schreibe viel über die Eisenbahn, weil tatsächlich die Bahn, die erzählt auch Geschichten. Die Menschen erzählen Geschichten, die Eisenbahn erzählt eine großartige europäische Erzählung. Also so empfinde ich die Eisenbahn als etwas Ureuropäisches. Und das hat man auch gerne im Magazin Demomobil gerne auch gelesen. Die Reportagen waren eigentlich fabelhaft. Und ich habe auch die eine oder andere Inspiration dann für eine Reise entdeckt in dem Blatt.
Es gibt 4 Tätigkeiten, die man beim Bahnfahren besonders gut machen kann. Aus dem Fenster schauen oder lesen, schlafen oder essen. Haben Sie denn Vorlieben? Haben Sie Gewohnheiten?
Tatsächlich verbringe ich viel Zeit im Speisewagen. Eine Reise, ein Zug ohne Speisewagen ist ein trauriger Zug. Da eben diese Bahnstrecke zwischen Berlin und Prag über Dresden, das bietet sich wirklich für eine kulinarische Reise. Da gibt es Pilsner vom Fass und tolle Knödel, wie von meiner Mama. Also die würde ich wirklich auf jeden Fall jedem empfehlen. So eine Reise mit dem Zug nach Prag.
Legendär, glaube ich, die tschechischen Speisewagen.
Das ist so, wir sollten das auch genießen. Und auch der polnische Zug übrigens von Berlin nach Warschau oder nach Gdańsk ist auch großartig. Vermutlich das beste Schnitzel auf der Schiene in Deutschland, genau.
Herr Rudisch, wir könnten jetzt noch 2 Stunden über die Bahn sprechen, genau. Und dann nochmal 2 Stunden. Aber wir wollten ja nur in Anführungsstrichen über DB Mobil sprechen, dieses Magazin, das jetzt mit der Dezember-Ausgabe dann auch eingestellt wird und künftig nur noch digital erscheinen wird. Also die Zeitschrift DB Mobil, sie wird eingestellt in ihrer gedruckten Form. Der Autor Jaroslav Rudisch war das. Herr Rudisch, Dankeschön und gute Fahrt.
Wir sehen uns im Speisewagen. Tschüss.
Ich freue mich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
Die schwedische Bildhauerin, Bühnenbildnerin und Autorin Gunilla Palmstierna-Weiss ist im Alter von 94 Jahren in Stockholm gestorben. Das teilte der Berliner Verbrecherverlag mit. Erst vor wenigen Wochen hatte Palmstierna-Weiss die deutsche Fassung ihrer Memoiren »Eine europäische Frau« auf dem Literaturfestival Berlin vorgestellt. Die Künstlerin wuchs in Österreich, Schweden und in den Niederlanden auf. Sie arbeitete als Illustratorin, als Bühnenbildnerin gestaltete sie Bühnenräume auf der ganzen Welt. Sie war mit dem deutsch-schwedischen Autor und Filmemacher Peter Weiss verheiratet. Zwischen 1966 und 1989 arbeitete sie mehrfach mit dem schwedischen Regisseur Ingmar Bergman und dem britischen Theaterregisseur Peter Brook zusammen. Der Verleger Jörg Sundermeier sagte im Deutschlandfunk, was Gunilla Palmstierna-Weiss so besonders machte.
Also beispielsweise hatte sie ja die Uraufführung von Marat de Sade am Schillertheater in Berlin ausgestattet. Peter Brook war aber der Meinung, er könne eine bessere Fassung inszenieren. Und dort gab es dann die Londoner Fassung, auch wieder mit ihr als Kostüm- und Bühnenbildnerin. Und für die Kostüme hat sie einen Tony Award erhalten und das war eine ihrer frühen Arbeiten. Da hatte sie als Kostüm- und Bühnenbildnerin noch gar nicht so sehr reüssiert. Das heißt, sehr früh hat die Art und Weise, wie sie den Raum begriffen hat, wie sie vielleicht auch tatsächlich als bildende Künstlerin den Raum gesehen hat, den Bühnenraum verändert.
Auch der kubanische Liedermacher Pablo Milanés ist tot. Nach Angaben seiner Künstleragentur starb er mit 79 Jahren in der spanischen Hauptstadt Madrid. Milanés war einer der bekanntesten Liedermacher seines Landes. Er hat in 5 Jahrzehnten mehr als 40 Platten produziert und wurde mit 2 Latin Grammys ausgezeichnet. Anne Demmer.
Die kubanische Kultur trauere nach dem Tod von Pablo Milanés, schrieb der kubanische Regierungschef Manuel Marrero Cruz auf Twitter. Milanés ist einer der Gründer der Nueva Trova Musikbewegung, die verschiedene lateinamerikanische Richtungen mit Blues, Jazz und Pop verbindet. Milanés Texte waren poetisch und politisch zugleich. Zusammen mit Silvio Rodriguez galt er als Botschafter der kubanischen Revolution. Der Liedermacher war bis zuletzt von der prinzipiellen Richtigkeit des revolutionären Projekts in Kuba überzeugt.
Der US-Regisseur Steven Spielberg bekommt den goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk. Zur Begründung erklärte das Berlinale Leitungsduo aus Maria Trissenbeek und Carlo Chatrian, Spielberg habe im Verlauf seiner unglaublichen Karriere nicht nur Generationen von ZuschauerInnen in aller Welt begeistert, sondern auch dem Kino als Traumfabrik eine neue Bedeutung verliehen. Sein über 100 Filme und Serien umfassendes Gesamtwerk sei in der internationalen Filmgeschichte der letzten 60 Jahre in seiner Vielfalt einzigartig. Spielberg schuf Werke wie Der Weiße Hai, E.T., Indiana Jones, Schindlers Liste und West Side Story. Der 75-Jährige gewann 3-mal einen Oscar, 19-mal war er für die Auszeichnung nominiert.
Von wegen Bierdeckel. Die Steuererklärung so kurz, dass sie auf einen Bierdeckel passt. Das hat allen Ernstes ein Politiker gefordert, der heute der Bundesvorsitzende der CDU ist. 2003 war das. Seitdem ist viel Bier die Kehlen heruntergeflossen und nichts hat sich geändert an der Komplexität einer Steuererklärung. Und nun die Ankündigung, dass in den Berliner Sophiensälen ein Theaterstück aufgeführt wurde mit dem schnörkellosen Titel »Die Steuererklärung«. André Mumot hat sich die Performance des Künstlerkollektivs Hans Jana angesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja schon Leute, auch die aus Telefonbüchern vorgelesen haben. Wie wird denn aber aus einer Steuererklärung ein Theaterstück?
Ja, es wird an diesem Abend sogar eine Steuererklärung erstellt, eine Einnahmeüberschussrechnung für diesen Abend. Damit geht's schon los oder fast los. Das heißt, das Ganze wird tatsächlich beim Wort genommen. Die Performerinnen von Hans Jana haben sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und vielleicht muss man mal kurz ein bisschen was über diese Gruppe sagen, die ja auch jetzt nicht zu den allerbekanntesten Performance-Gruppen gehört. Aber sie gibt es schon seit 2011 und sie steht in einer ganz klaren Tradition von eben zum Beispiel Pop oder auch der Gruppe Henrique Iglesias. Das ist ein feministisches Performance-Kollektiv, das sich auf die Fahne geschrieben hat, auch wissenschaftliche, etwas spröde, etwas schwierige Themen möglichst unterhaltsam und anschaulich in so Lecture-Performances mit viel Musik auch auf die Bühne zu bringen und für das Publikum auf eine kritische Weise verständlich zu machen. Und da bietet sich die Steuererklärung ja eigentlich an.
Zielt es denn auf irgendeinen Punkt? Wollen die ein ganz bestimmtes Ziel erreichen?
In gewisser Weise schon, denn es ist ein engagierter Abend, der sich natürlich mit der Frage auseinandersetzt, was passiert eigentlich mit unseren Steuergeldern, mit dem, was wir an Steuern bezahlen, wer zahlt wenig oder gar keine Steuern und was müsste eigentlich geschehen mit diesem Geld oder was für Ideen könnte man entwickeln? Und das ist auch ein bisschen die Aufgabe dieses Abends.
Und welche Figuren treten auf in diesem Stück Steuererklärung?
Ja, also erstmal treten die Performerinnen als sie selbst auf. Das sind Alice Escher, Laura Besch, Jule Gorke, Katharina Siemann und Mari Weich. Und die performen sich eben so dadurch. Das beginnt schon damit, dass sie erstmal beim Finanzamt Berlin anrufen und in die Warteschleife kommen und diese typische Warteschleifenmusik ausnutzen, um eine ganz spezielle Tanzchoreografie zu beginnen. Die ist auch schon sehr amüsant. Und dann werden so ganz verschiedene einzelne Elemente durchgespielt, also zum Beispiel die Frage konkret, wie kann die Gruppe Steuern sparen? Und das versucht sie zum Beispiel, indem sie eine Zoom-Konferenz mit der Performance-Gruppe Henrique Iglesias beginnt und der einen Heiratsantrag macht, weil dank Ehegattensplitting könnte man da ja Steuern sparen. Ich nehme es mal vorweg, dieser Heiratsantrag wird dann abgelehnt.
Wie sieht das Ganze auf der Bühne aus? Wie ist dieser Abend dramaturgisch gestaltet?
Sehr locker, aber erstmal muss man auch sagen, ist es ein schön aufgebautes Bühnenbild, das so ein bisschen an ein Finanzamt auch erinnert. Da gibt es einen grünen Linoleumboden, da gibt es so Lamellen, Gardinen, die man kennt und eben auch die Topfpflanzen, die man in solchen Ämtern für gewöhnlich findet. Und es wird auch uns genau erklärt, was jeder einzelne Punkt dieses Bühnenbilds gekostet hat, weil das ja Ausgaben sind, die man am Ende wieder abziehen kann.
Und Musik hat ganz offensichtlich auch eine gewisse Rolle gespielt und Sie haben ein paar Klänge mitgebracht von der Generalprobe und wir hören einfach mal so ein kleines Musikbett uns an.
Ja, es wird musiziert live auf der Bühne und zwar in ganz unterschiedlicher Form. Es gibt auch eine ABBA-Performance zum Beispiel, weil sie sich überlegen, dass sie sich vielleicht ein bisschen was dazu verdienen könnten, indem sie sich noch zusätzlich selbstständig machen. Es wird viel gesungen. Es gibt einen Protestsong, der einfach nur per Gitarre begleitet wird, aber die Performerinnen fungieren auch so ein bisschen als Girlband mit großer Besetzung. Da wird Schlagzeug gespielt und E-Gitarre und da werden so Songs über zum Beispiel das Elster-Portal, also das Portal für die elektronische Steueranmeldung, performt und das auch auf eine sehr mitreißende und durch ironisch und witzige Weise.
Also Elster ist ja sowieso schon witzig an sich. Also Elster, die diebische Elster, das ist natürlich ein ganz toller Begriff auch für die Möglichkeit, seine Steuererklärung abzugeben. Insgesamt, Herr Mumort, war das ein schräger Abend, ein heiterer Abend oder war das auch ein bisschen forciert?
Es war ein heiterer Abend, ein sehr entspannter und gelöster Abend. Und was mir daran gefällt, obwohl es jetzt ein bisschen an Schärfe gemangelt hat und vielleicht auch an so satirischer Durchsetzungskraft, es war ein bisschen harmlos und ein bisschen nett insgesamt. Aber was mir sehr gefallen hat, ist, dass sich hier ein Abend wirklich mal traut, so ein alltägliches Thema aufzugreifen. Ein Thema, was nicht mit den großen, schwierigen, existenziellen Debatten zu tun hat oder nur ganz am Rande, was mit unserem Alltag zu tun hat. Und es gab auch zum Beispiel eine Frau im Publikum, die hat schon vorher gesagt, sie hat gerade das Problem mit ihrer Grundsteuer und sie musste unbedingt in diesen Abend kommen, weil der Titel sie so angesprochen hat. Und ich glaube, da kann man wirklich auch mal jenseits der großen Produktionen schauen, dass es im Performance-Theater durchaus Aufführungen gibt, die Dinge zum Thema machen, die uns alle angehen. Und wenn sie das so heiter und amüsant tun, wie das heute Abend geschehen ist, kann man sich es auch mal anschauen.
Steuererklärung des Kollektivs Hans Jana in den Berliner Sophienseelen. André Mumort hat für Fazit die Premiere gesehen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Kalte Krieg, die Welt stand am Abgrund, nicht viel hat gefehlt zu einem Atombombenkrieg. In Berlin standen sich die Westmächte mit den Amerikanern an der Spitze und dem Ostblock mit den Sowjets an der Spitze direkt gegenüber, am Checkpoint Charlie sogar Auge in Auge, von 1947 bis 1989. Diese Zeit, dieses Thema wird nun in einem neuen Museum in Berlin dargestellt, ausgestellt. Ein Museum für die ganze Familie soll es werden, für Jung und Alt. Der Besuch im Cold War Museum soll zum unterhaltsamen Event werden. Jürgen König berichtet.
Die Lage könnte besser nicht sein. Unter den Linden mit entsprechendem U-Bahnhof vor der Tür. Das Brandenburger Tor ist nicht weit. Touristenströme gibt es rund ums Jahr. Man betritt das Cold War Museum durch eine Art eisernen Vorhang. Die Farben der Ausstellungsräume von 1600 Quadratmetern auf zwei Etagen sind dunkel gehalten, Bildschirmwände allenthalben, tonlos leuchtet und flimmert es, egal wohin man schaut. Initiator und Gründer des Museums ist Carsten Kollmeier, der schon mehrere private Museen in Berlin betreibt, unter anderem das Spionagemuseum, und der sich den Umstand zunutze gemacht hat, dass in Berlin zwar seit Jahren über ein von der öffentlichen Hand zu betreibendes Museum zum Kalten Krieg geredet wird, allein ohne das entsprechend Nennenswertes auch passiert wäre.
Also wir haben uns für das Thema Cold War als Museum entschieden, nachdem wir gesehen haben, dass es einfach über Jahre lang geplant war und einfach nicht zustande kam. Und nachdem wir natürlich das Spionagemuseum als ein erfolgreiches Museum eröffnet haben und entwickelt haben. Und da geht es quasi ein Viertel um das Thema Spionage im Kalten Krieg. Und das ist aber nur ein Teilaspekt. Wir haben so viel gelernt zu dem Thema, dass wir eigentlich uns wirklich vorgenommen haben, einem breiten Publikum dieses Thema Kalter Krieg in seiner internationalen Facette näher zu bringen und haben jetzt dafür ein Jahr gebraucht, aber ich glaube, wir sind sehr weit gekommen.
Wie weit man tatsächlich gekommen ist, lässt sich noch nicht beurteilen, denn beim Presserundgang waren sehr viele der vorgesehenen Filme und Features noch nicht zu erleben. Ein Hightech-Museum 4.0 soll es werden, reines Edutainment. Bildschirmwände mit Filmen und Tönen, die per Kopfhörer mit dem Smartphone oder, seltener, per Lautsprecher direkt zu erleben sind. VR-Brillen stellen virtuelle Realität her, man springt gewissermaßen in die Geschichte hinein, erlebt zum Beispiel den beherzten Sprung des DDR-Grenzpolizisten Konrad Schumann über den Stacheldrahtverhau des beginnenden Berliner Mauerbaus im August 1961. Ihn erlebt man scheinbar unmittelbar mit. Auch einen Flugsimulator wird es geben, ihn zu benutzen kostet aber extra. Derlei Erlebniswelten müsse es heute in der Museumsarbeit auch geben, sagt Bernd Stöver, Historiker an der Uni Potsdam und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Museums.
Ansonsten kriegen wir wahrscheinlich niemals die Generation in die Museen, auf die es uns eben auch ankommt. Nicht die traditionellen Museumsbesucher, sondern die im Grunde genommen erstmal dazu gebracht werden müssen, so niedrigschwellig und barrierefrei sozusagen in ein Museum hineinzugehen. Im Wesentlichen ist es also so, dass es Unterhaltung sein soll mit wissenschaftlicher Information, so wissenschaftlicher Aufklärung, wenn man so will.
Neben dem wissenschaftlichen Beirat gibt es auch einen Jugendrat. Gegründet wurde er von Arthur, Student der Volkswirtschaft und der Politikwissenschaft.
Gerade was Kultur angeht, haben wir gemerkt, dass während Corona ganz viele Angebote für Jugendliche gefehlt haben, besonders inhaltlich angepasste Angebote. Und hier im Cold War Museum sehen wir die Möglichkeit, eben Jugendlichen etwas zu bieten, was eben vielleicht nicht Standard ist, was denen vielleicht auch ein bisschen entgegenkommt. Diesen intergenerationalen Austausch, der ist uns ganz wichtig. Also, dass Kinder das sehen, dass Ältere das sehen, dass man in Dialog kommt mit eben den Eltern, den Großeltern. Und wir versuchen eben genau die Stimme der Jugend so mit in das Kuratorium zu bringen.
Thematische Schwerpunkte der Ausstellung sind derzeit der Wettlauf der USA und der Sowjetunion in der Raumfahrt oder auch die Praxis der Geheimdienste. Der Kalte Krieg werde erzählt in Grundzügen und mit einzelnen Hotspots, distanziert und faktenorientiert, erklärt Bernd Stöver vom Wissenschaftlichen Beirat. Inhaltlich werde man die Ausstellung ständig weiterentwickeln.
Gerade was Kultur angeht, haben wir gemerkt, dass während Corona ganz viele Angebote für Jugendliche gefehlt haben, besonders inhaltlich angepasste Angebote. Und hier im Cold War Museum sehen wir die Möglichkeit, eben Jugendlichen etwas zu bieten, was eben vielleicht nicht Standard ist, was denen vielleicht auch ein bisschen entgegenkommt. Diesen intergenerationalen Austausch, der ist uns ganz wichtig. Also, dass Kinder das sehen, dass Ältere das sehen, dass man in Dialog kommt mit eben den Eltern, den Großeltern. Und wir versuchen eben genau die Stimme der Jugend so mit in das Kuratorium zu bringen.
Ob die pädagogische Rechnung aufgeht und Jugendliche tatsächlich an das Thema Kalter Krieg herangeführt werden, bis hin zum intergenerationellen Dialog? Ob das Museum nicht nur medial, sondern auch inhaltlich neue Blickwinkel auf den Themenkomplex Kalter Krieg wird eröffnen können? Aussagen dazu sind noch nicht möglich. Abzusehen ist derzeit nur eines: Touristen werden das Museum wohl mögen.
Ein erster Rundgang durch das künftige Cold War Museum in Berlin, Jürgen König berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Deutschland ist Weltmeister. Mit dieser Überschrift verdeutlicht die Süddeutsche Zeitung, dass es nun bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ernst wird. Denn natürlich ist Deutschland noch nicht Weltmeister. Fans, die es aber bisher geschafft haben, dem Bälletreten in der Wüste medial fernzubleiben, müssen sich am Mittwoch entscheiden, ob sie auch die deutsche Mannschaft boykottieren wollen, die dann ihr erstes Spiel gegen Japan bestreitet. Nele Polacek fasst es so zusammen: Das Weiseste, was bislang zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft gesagt wurde, geht so: Ich weiß noch nicht, ob ich die WM schaue oder nicht, aber was ich auf keinen Fall tun werde, ist mich dafür zu rechtfertigen, wenn ich sie schaue. Urheber dieses Zitats ist laut Polacek ein namenloser 14-jähriger Fußballromantiker und er ist auch der einzige, mit dem die SZ-Autorin einverstanden ist, denn erst zahlen ARD und ZDF 214 Millionen für die Übertragungsrechte, verticken für noch viel mehr Geld die Werberechte und dann erklären sie dem geneigten Beitragszahler, warum er sich das Ganze nicht anschauen darf. So geht es nicht. Und dann erklärt die Autorin auch, warum Deutschland ihrer Meinung nach schon Weltmeister ist. Zur Aufführung kommt so eine regenbogenbunte Rechtfertigungsweltmeisterschaft. Paul Ingendey stimmt ihr in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu, richtet sich aber direkt an die Fußballgucker. Wir könnten damit aufhören, uns hinter den Worten und Gesten junger Profis zu verstecken, die sich auf ihren Sport konzentrieren wollen. Denn unser Ansinnen ist feige. Wir suchen uns Stellvertreter, um selbst nichts riskieren zu müssen. Vielleicht sollten wir selbst ändern, was es zu ändern gäbe und dafür nicht den Fußball benutzen. Dass wir Deutschen, was Offenheit und Diversität angeht, vielleicht auch gar nicht so weit sind, wie wir gerne wären, verdeutlicht ein Artikel im Berliner Tagesspiegel. Christina Graf kommentiert als erste Frau für die ARD ein Fußball-WM-Spiel. Laut Kurt Sagatz versucht die 36-jährige Sportjournalistin, die seit 2013 für verschiedene Sender Fußball kommentiert, selber den Ball eher flach zu halten. Natürlich freue sie sich, bei einem solchen Riesenevent dabei zu sein. Noch mehr allerdings würde sie sich freuen, wenn das nichts Besonderes wäre, auch wenn sie weiß, dass es anders ist. Das Deutschlandspiel am Mittwoch kommentiert Graf übrigens nicht. Aber immerhin darf sie davor bei Marokko gegen Kroatien die richtigen Worte finden. Wie schwer es ist, in einer Musikkritik die richtigen Worte zu finden, beweist uns Benjamin Moldenhauer in der Taz. Er bespricht mehrere Alben der amerikanischen Band Oxbow und beschreibt deren Sänger so. Eugene Robinson schluchzt, röhrt und kreischt. Er wirkt dabei maximal getrieben und zugleich wie komplett in Kontrolle seiner künstlerischen Mittel. Soweit so vorstellbar. Doch der Sänger klingt für Moldenhauer auch wie jemand, der auf einer Party mit seinem Gemächt aus irgendwelchen dunklen Gründen im Eierschneider hängen geblieben ist und nun souverän versucht, die Misere zu überspielen. Hier endet tatsächlich unser Vorstellungsvermögen und so suchen wir Trost bei einem, der Sänger ist, Literatur-Nobelpreisträger und nun sogar habilitiert. Aber auch jemand, mit dem man viel Geld verdienen kann, wie Gerhard Matzig in der SZ berichtet. Bob Dylan, der erst am 1. November seine Habilitationsschrift vorgelegt hat, in der er unter dem Titel »The Philosophy of Modern Song« 66 Stücke anderer Künstler analysiert, hat keines der für $599 verkauften Sonderexemplare mit Hand signiert. Ohne Signatur kostet so eine Dylan-Habilitationsschrift übrigens $31,99. Der Verlag hat sich inzwischen für den Betrug entschuldigt, Dylan selbst schweigt wie üblich und Matzig ist sich sicher, der Wert der Signiermaschine dürfte sich seit dem Skandal verdoppelt haben.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röke. Guten Abend.